Sonntag 18 Uhr, willkommen zu den Mobility News. Top-Thema diese Woche: Mercedes schärft GLE, GLE Coupé und GLS spürbar nach mit neuem Superscreen, MBOS und in den AMG-Versionen weiter mit V8 Power bis 612 PS. BMW zieht den Bestellstart des neuen i3 vor und setzt mit 800 Volt Technik ein wichtiges Signal für die neue Klasse. Dacia zeigt den neuen Spring, größer, erwachsener und künftig komplett aus Europa. Audi bringt den A6 Allroad zurück mit Quattro, Luftfederung und erstmals auch als Plug-in-Hybrid. Kia erweitert den PV5 Passenger um neue 6- und 7-Sitzer für Shuttle, Taxi und Familie. Das sind wie immer 5 starke Themen jetzt in den Mobility News. Abonnier bitte unbedingt noch fix den Kanal, dann verpasst du keine Infos mehr aus der Welt der Mobilität und nach dem Intro geht's sofort los. BMW öffnet die Bestellbücher für den neuen i3 früher als ursprünglich zum Marktstart im Herbst geplant. Seit dem 18. Juni ist zunächst der BMW i3 50 xDrive als First Edition bestellbar. BMW begründet den vorgezogenen Start mit hoher Nachfrage. Der i3 ist das zweite Modell der neuen Klasse und zugleich die vollelektrische Interpretation des BMW 3er. Die First Edition kostet in Deutschland 75.340 Euro. Der reguläre i3 50 xDrive soll zum offiziellen Marktstart ab 65.900 Euro erhältlich sein. Technisch setzt BMW auf die sechste Generation des eDrive-Antriebs mit 800 Volt Architektur. Der i3 50 xDrive leistet 345 kW, also 469 PS, hat Allradantrieb, 645 Newtonmeter Drehmoment und beschleunigt in 4,7 Sekunden von 0 auf 100. Die Batterie kommt auf 108,7 Kilowattstunden. Für die First Edition nennt BMW je nach Ausstattung 758 bis 906 Kilometer WLTP-Reichweite. Das Basismodell soll vorläufig bis zu 912 km erreichen. An Schnellladern sind bis zu 400 kW möglich. Unter Idealbedingungen sollen in 10 Minuten bis zu 423 km Reichweite nachgeladen werden. Zur First Edition gehören unter anderem M-Sport-Paket, Iconic Glow-Paket, 3D-Head-Up-Display, Harman Kardon Soundsystem und ein 22 kW AC-Laden. Die meisten merken nicht, wie wichtig dieser vorgezogene Bestellstart für BMW ist. Der Hersteller reagiert auf echtes Kundeninteresse und bringt den elektrischen Dreier früher als geplant in die Showrooms. Genau dieser Wagen muss zeigen, ob die neue Klasse nicht nur im iX3 funktioniert, sondern eben auch im Kernsegment der sportlichen Mittelklasse ankommt. Die First Edition für über 75.000 Euro wirkt strategisch sinnvoll. Sie schafft Aufmerksamkeit, sichert hohe Margen am Anfang und gibt Early Adoptern genau das Premium-Paket, das sie erwarten. Eine beleuchtete Niere, Top-Sound, hochwertigeres Interieur und das neue Cockpit. Später wird der i3 für breitere Käuferschichten zugänglicher. Trotzdem liegt die eigentliche Prüfung vor uns. Die Laborwerte klingen beeindruckend. Über 900 Kilometer Reichweite, 400 Kilowatt Laden und starke Leistung. Im Alltag müssen aber reale Effizienz, schnelles Laden, niedriger Verbrauch auf der Langstrecke und vor allem das typische BMW-Fahrgefühl stimmen. Für mich wird dieser i3 zum Prüfstein, ob BMW Elektroautos nicht nur technisch beherrscht, sondern auch emotional begehrlich machen kann. Wenn Fahrdynamik, Bedienung und Alltagstauglichkeit hier zusammenpassen, könnte er viele traditionelle Kunden zum Umdenken bewegen. Seht ihr das genauso? Oder bleibt ihr bei eurem Verbrenner BMW? Bin gespannt, was ihr mir dazu in die Kommentare schreibt. Dacia hat die zweite Generation seines elektrischen Kleinwagens angekündigt und den Namen New Spring bestätigt. Ein erstes Teaserbild zeigt das Heck und lässt einen robusteren, an die SUV-Modelle der Marke angelehnten Auftritt erkennen. Die offizielle Premiere wird für den Herbst erwartet. Der Marktstart ist ja für 2026 angedacht. Der New Spring wird erstmals komplett in Europa produziert, voraussichtlich im Renault-Werk im slowenischen Novo Mesto. Damit beendet Dacia die bisherige Fertigung in China. Der aktuelle Spring hat seit 2021 rund 210.000 Käufer in Europa gefunden, davon etwa 50.000 allein in Deutschland. Technisch wechselt das Modell auf die AMP S-Mall-Plattform, die auch der Renault Twingo nutzt. Mit rund 3,80 Meter Länge wird der New Spring spürbar größer und breiter als sein Vorgänger. Er bietet 4 vollwertige Sitzplätze und einen praktischen, alltagstauglichen Kofferraum. Dacia positioniert ihn deutlich erwachsener als den bisherigen reinen Stadtflitzer. Der Einstiegspreis soll weiter eher unter 18.000 Euro liegen. Technische Werte wie eine Batterie von etwa 27,5 Kilowattstunden, rund 260 Kilometer Reichweite und ein 60 kW Antrieb gelten als wahrscheinlich, sind aber noch nicht final bestätigt. Fakt ist, der Elektroautomarkt braucht nicht noch mehr Prestigeprojekte, sondern endlich wieder vernünftige, bezahlbare Angebote. Der neue Dacia Spring könnte genau das Auto werden, das dieser Markt dringend braucht. Kein Lifestyle-Spielzeug, kein rollendes Display-Monster, sondern ein bezahlbarer Stromer für den Alltag. Dacia macht hier etwas, das viele Hersteller seit Jahren ankündigen, aber selten konsequent liefern. Ein Elektroauto unterhalb der psychologisch wichtigen 20.000 Euro Marke. Entscheidend ist jetzt, dass Dacia nicht in dieselbe Falle tappt wie alle anderen Marken. Wenn am Ende nur eine nackte Basisversion unter 18.000 Euro steht und das brauchbare Auto deutlich teurer wird, verpufft der Effekt. Der Spring muss einfach bleiben, aber nicht billig wirken. Er muss sparsam sein, aber nicht nach Verzicht schreien. Und er muss in Europa gebaut werden, ohne seinen Preisvorteil zu verlieren. Genau darin liegt die eigentliche Herausforderung hier, aus meiner Sicht zumindest. Wenn Dacia das schafft, wird der Spring mehr als ein günstiger Kleinwagen. Er wird ein Gegenentwurf zu immer größeren, schwereren und teureren Elektroautos. Und vielleicht ist genau das die wichtigste Botschaft. Elektromobilität wird nicht massentauglich, wenn sie immer luxuriöser wird. Sie wird massentauglich, wenn sie wieder normal bezahlbar ist. Und das für jeden Bürger und das Volk. Seht ihr das auch so? Ich freue mich auf jeden Fall auf den neuen Spring. Mercedes präsentiert das zweite große Facelift für GLE, GLE Coupé und GLS. Die seit 2019 gebauten Baureihen werden optisch, technisch und digital deutlich geschärft und auf das Niveau der aktuellen Mercedes-Generation gehoben. Die neuen LED-Scheinwerfer tragen eine markante Sterngrafik. Die Front wirkt durch einen breiteren Kühlergrill prägnanter. Am Heck verbindet eine durchgehende Leiste die Rückleuchten. Optional erreicht das Digital Light eine Reichweite von bis zu 600 Metern und kann Symbole oder Animationen auf die Fahrbahn projizieren. Ein großes Panoramaglasdach mit mehr als einem Quadratmeter Fläche gehört jetzt zur Serienausstattung. Neue Lackfarben wie Dark Petrol Uni, Patagonien Rot Metallic sowie frische Felgendesigns ergänzen das Update. Im Innenraum steht das MBUX Superscreen mit drei 12,3 Zoll Displays unter einer durchgehenden Glasfläche im Mittelpunkt. Das neue Betriebssystem MBOS bringt einen virtuellen Assistenten mit Avatar, Google Maps Navigation, Over-the-Air-Updates, ein App Store und In-Car-Payment-Funktion. Der Beifahrer kann während der Fahrt Videos streamen, neue Sitzgrafiken mit 3D-Effekt, hochwertige Zierelemente und ein Burmeister-Soundsystem steigern den Komfort. Praktisch bleibt der GLE mit bis zu 2060 Liter Ladevolumen, optionaler dritter Sitzreihe und bis zu 3,5 Tonnen Anhängelast. In Europa setzen die konventionellen Modelle ausschließlich auf 6 Zylinder mit Allradantrieb und 48 Volt Mild-Hybrid-Technik. Das Angebot umfasst die Diesel 350D und 450D, den Benziner 450 sowie den Plug-in-Hybrid 450e. Die Preise starten bei 92.064 Euro für den GLE 350D und bei 108.105 Euro für den GLS. Auch AMG 53 Varianten sind verfügbar, darunter ein Hybrid mit 558 PS Systemleistung, das emotionale Highlight, die GLE 63S 4MATIC Plus, das GLE 63S Coupé und der GLS 63 4MATIC Plus erhalten den weiterentwickelten M177 Evo, ein 4 Liter V8 Biturbo mit Flat Plane Kurbelwelle, der in Affalterbach nach dem One-Man, One-Engine Prinzip handmontiert wird. Er leistet 612 PS und 850 Newtonmeter, ergänzt durch bis zu 23 PS und 205 Newtonmeter aus dem 48 Volt System. Die Sprintzeiten liegen bei 3,9 Sekunden für die GLE Varianten und 4,2 Sekunden für den GLS. Die Höchstgeschwindigkeit ist auf 280 km/h begrenzt, der WLTP-Verbrauch bewegt sich um 13 Liter. Serienmäßig sind AMG Ride Control Plus, aktive Wagenstabilisierung, Hinterachssperrdifferenzial und spezifische Fahrprogramme. Bestellungen für die AMG-Modelle starten im dritten Quartal diesen Jahres, die Auslieferungen in Deutschland beginnen dann zum Ende. Hier ist die Wahrheit über dieses Facelift. Mercedes zeigt damit sehr klar, wo man im Luxus-SUV-Segment aktuell steht. Während große Teile der Branche möglichst schnell auf rein Elektromobilität drängen, hält man bei den 63er Modellen bewusst am V8 fest und entwickelt ihn gleichzeitig mit Flatplane Kurbelwelle, optimierte Abgasnachbehandlung und 48 Volt Unterstützung so weiter, dass er zukunftsfähig bleibt. Und sie hatten ja auch eine Menge Kritik, dass sie bei anderen Modellen den V8 weggestrichen haben. Das ist keine rückwärtsgewandte Nostalgie, sondern aus meiner Sicht ein selbstbewusstes Bekenntnis zu dem, wofür AMG seit Jahrzehnten steht. Charaktervoller Sound, brutaler Punch und echtes emotionales Erlebnis. Besonders überzeugend finde ich den Innenraumsprung. Das Superscreen mit MBOS OS, virtuellem Avatar-Assistenten, Streaming-Funktionen und nahtloser KI-Integration bringt GLE und GLS endlich auf das Niveau von E- und S-Klasse. Hier wird aus einem schweren SUV ein rollender, hochvernetzter Komfort- und Entertainment-Raum. Mercedes schafft es, klassischen Luxus mit moderner Technologie hier zu verbinden, ohne dass es aufgesetzt wirkt, zumindest so wie ich es sehe. Natürlich bleibt ein Widerspruch spürbar. Preise, die bei den AMG-Modellen mit Ausstattung schnell deutlich über 170.000 Euro liegen können und ein Verbrauch von rund 13 Litern, machen das Auto zu reinen Bekenntnisobjekten. Sie sind nicht für Excel-Tabellen gemacht, sondern für Kunden, die in vielen Märkten dieser Welt noch immer Präsenz, Langstreckentauglichkeit, Status logischerweise und ein Motor mit Seele wollen. Mercedes versucht aus meiner Sicht da nicht dann die Vergangenheit gegen die Zukunft auszuspielen, sondern beides gleichzeitig anzubieten. Genau darin liegt die Stärke und das Risiko. Der ökologische und gesellschaftliche Gegenwind für große V8-SUVs wird nicht kleiner. Ob dieser Weg langfristig tragfähig bleibt, wenn die Elektrifizierung weiter voranschreitet und regulatorischer Druck zunimmt, wird sich zeigen. Für die nächsten Jahre ist dieses Update jedoch ein sehr starkes Statement. Emotional, differenzierend und selbstbewusst. Der neue V8 klingt übrigens so. Das finde ich nach der aktuellen Regulatorik schon beeindruckend gut. Aber sind wir auch realistisch, das könnte einer der letzten Auftritte dieser Motorgattung in diesem Segment sein. Und deshalb genießen viele Puristen und auch ich diese vielleicht letzte Generation des V8. Kann Mercedes das wirklich langfristig durchhalten? Ich bin sehr auf eure Meinung gespannt zu dem Thema. Audi legt den A6 Allroad neu auf. Die fünfte Generation des höher gelegten Avant ist seit dem 18. Juni bestellbar und soll im Herbst zu den Händlern kommen. Technisch bleibt das Modell bei seinem Kernkonzept, Avant-Basis, serienmäßiger Quattro-Antrieb, Luftfederfahrwerk und mehr Bodenfreiheit. Optisch fällt der neue Allroad deutlich wuchtiger aus. Die Karosserie ist im Vergleich zum A6 Avant um rund 11 cm breiter. Die Bodenfreiheit liegt 34 mm höher. Serienmäßig steht er auf 19 Zoll Rädern, optional sind bis zu 21 Zoll möglich. Das Luftfahrwerk bietet 55 mm Verstellbereich und eigene Offroad-Modi. Bei den Antrieben gibt es zum Start zwei elektrifizierte Varianten, ein 3 Liter V6 TDI mit 299 PS und 580 Newtonmeter sowie erstmals ein Plug-in-Hybrid. Der kombiniert einen 2 Liter Benziner mit E-Motor, kommt auf 367 PS Systemleistung und soll bis zu 95 km rein elektrisch fahren. Der Kofferraum fasst je nach Antrieb 466 bis 1497 Liter oder 404 bis 1423 Liter. Die Preise starten übrigens bei 77.250 Euro für den Diesel und 80.250 Euro für den E-Hybrid. Alle denken, der A6 Allroad sei nur ein etwas höher gelegter Avant. Und genau da setzt Audi beim neuen Modell endlich richtig an. Mit dem deutlichen Breitbau und dem bulligen Auftritt bekommt der Allroad eine eigene Persönlichkeit, wie ich finde. Das wirkt konsequent, erwachsen und unverwechselbar. Besonders stark finde ich die ehrliche Antriebsmischung. Der V6 Diesel bleibt erhalten, weil er für Vielfahrer, Anhängerbetrieb und lange Strecken einfach die pragmatischere Lösung ist. Der neue Plug-in-Hybrid ergänzt das sinnvoll, elektrische Effizienz im Alltag, ohne Allrad, Komfort und Reisetauglichkeit zu opfern. In einer Zeit, in der viele Hersteller fast nur noch große Elektro-SUVs pushen, wirkt der Allroad wie ein kluger Gegenentwurf. Er bleibt niedriger, praktischer beim Beladen und wendiger im Alltag. Für Menschen, die Komfort, Nutzwert, Reisen und einen Schuss Abenteuer kombinieren wollen, ist das ein stimmiges Gesamtpaket, wie ich finde. Audi hat hier nicht nur Technik aktualisiert, sondern das Konzept mit klarer Haltung weiterentwickelt. Und das Ganze vor ein paar Wochen hatten wir ja schon mit ein paar Teaser-Fotos angekündigt. Jetzt, wo das Modell draußen ist, seht ihr das hier auf den Fotos, die wir euch damals gezeigt hatten? Oder kommt da noch was von Audi? Was meint ihr? Kia erweitert den PV5 Passenger ab sofort um einen 6- und einen 7-Sitzer für das Modelljahr 2027. Die neuen Varianten sind bestellbar und richten sich gezielt an Taxi- und Shuttle-Unternehmen, gewerbliche Personenbeförderer sowie größere Familien. Der 6-Sitzer setzt auf ein 1-2-3-Layout. Statt eines Beifahrersitzes gibt es 315 Liter Stauraum direkt neben dem Fahrer. Hinter der dritten Reihe bleiben 350 Liter Kofferraum. Der 7-Sitzer folgt einer 2-2-3-Anordnung mit 318 Liter hinter der dritten Reihe und bis zu 785 Litern bei umgeklappter Bank. Der 5-Sitzer bietet maximal 1330 Liter. Die Preise starten bei 38.390 Euro für den 5-Sitzer. Der 7-Sitzer in Essential-Ausstattung mit 51,5 Kilowattstunden Batterie beginnt bei 40.190 Euro. Der 6-Sitzer in Plus-Ausstattung mit 71,2 2 Kilowattstunden Batterie dann bei 41.540 Euro. Der Aufpreis für die große Batterie liegt bei rund 4.000 Euro. Mit der 71,2 Kilowattstunden Version beträgt die Anhängelast bis zu 1.500 Kilogramm, mit der kleineren Batterie 750. Alle Varianten verfügen serienmäßig über beidseitige Schiebetüren, eine Einstiegskante von nur 39,9 cm, 4 Isofix-Befestigungen im Fond und eine leicht versetzte zweite Sitzreihe. Die genauen Reichweiten der 6- und 7-Sitzer nennt Kia noch nicht. Beim 5-Sitzer sind bis zu 412 Kilometer mit der großen Batterie nach WLTP möglich. Das Schnellladen von 10% auf 80% soll rund 30 Minuten dauern. Ein 22 kW Onboard-Lader folgt ab dem dritten Quartal diesen Jahres. Die Produktion der Modelljahr 2027 Fahrzeuge startet dann Mitte Juli. Ergänzend gibt es eine barrierefreie WAV-Version mit seitlicher Rampe sowie eine offizielle Taxiumrüstung. Das hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber genau der fehlende Beifahrersitz macht den Kia PV5 plötzlich richtig interessant. Das Fahrzeug wird mit 6 und 7 Sitzen deutlich spannender, weil Kia damit endlich dort angreift, wo Elektromobilität im Alltag besonders sichtbar wird. Bei Taxis, Shuttles, Familien und barrierearmen Mobilitätsangeboten. Ein weiterer Elektro-SUV hätte doch ehrlicherweise niemandem gefehlt. Ein bezahlbarer, variabler Elektrobus schon eher. Besonders clever ist der 6-Sitzer. Den Beifahrersitz wegzulassen klingt erst komisch, ist für Flughafentransfers, Gepäck, Rollstuhlzubehör und Taxibetrieb, aber ziemlich pragmatisch. Genau solche Lösungen zeigen, dass Kia den PV5 nicht nur als Lifestyle-Bulli denkt, sondern als Arbeitsgerät. Trotzdem bleibt da ein Haken. Der 22 kW AC-Lader hätte von Anfang an seriennah verfügbar sein müssen. Wer im Stadtverkehr sehr viel kurze Ladefenster nutzt, profitiert davon doch enorm. Auch die noch fehlenden Reichweitenwerte für 6- und 7-Sitzer sind wichtig, weil volle Bestuhlung, Gepäck und Winterbetrieb die Praxis doch auch entscheiden. Trotzdem, der PV5 trifft einen Nerv, er wirkt weniger emotional als ein ID.Buzz, aber deutlich zweckorientierter. Und genau das könnte sein großer Vorteil sein, wenn ihr mich fragt. Wenn Preis, Umbauten und Lieferbarkeit stimmen, wird dieser Kia für viele Betriebe nicht die hübscheste, aber die vernünftigste Elektrooption. Und darauf, wie wir in den Kommentaren gelesen hatten, warten doch schon echt viele bei dem Auto. Das war's dann auch schon wieder für diese Folge von den Mobility News. Wenn ihr mehr sehen wollt, klickt jetzt gern hier oben für unser neuestes Video und darunter findet ihr die Playlist mit all unseren Fahrzeugreviews. Wie immer sehen wir uns dann in der nächsten Woche wieder. Ihr wisst ja, immer sonntags um 18 Uhr. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin und bleibt mobil.